Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Mein Name ist Anne Bach. Ja, und das Thema, über das wir heute sprechen, über das reden Betroffene eigentlich nicht so gerne, denn es ist verständlicherweise unangenehm. Wir sprechen über nasse Hosen, wir sprechen über den unkontrollierten Verlust von Urin, über die Harninkontinenz. Bei mir sitzt Dr. Friederike Winter. Hallo, freut mich, dass Sie hier sind.
Hallo, ja, danke.
Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Winter. Ich bin Fachärztin für Urologie seit 2007 inzwischen und seit 2011 im Jungstilling-Krankenhaus und seit, sag mal so, 2012, 13 habe ich da die Aufgabe, mich um die inkontinenten Patienten zu kümmern. Und das war am Anfang gar nicht so mein Favorit, weil ich operiere auch sehr gern und bin auch gern auf Station gewesen und so, aber es wurde jemand gesucht und der Chef sagte dann, ja, Frau Winter, eigentlich habe ich da an Sie gedacht. Und dann habe ich gedacht oder gesagt, ja, ich weiß.
Wieso?
Weil er mich angeguckt hat. Und ja, und dann habe ich mich da über die Jahre so da reingearbeitet, habe immer noch einen sehr netten, erfahrenen Altoberarzt im Rücken, den ich auch jetzt noch fragen kann. Da bin ich sehr froh, den Oberarzt Engelhardt, der ist allerdings nicht mehr lange da. Aber ich habe ja auch über die vielen Jahre jetzt eine Menge gelernt und denke, dass ich das ganz gut mache.
Also wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt, Frau Winter, und sagt, bei mir läuft's, dann meint er nicht, bei mir ist alles gut, sondern spricht seine Inkontinenz an.
Ja, genau.
Jetzt ist er damit aber ja nicht alleine. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die darunter leiden. Wie erleben Sie das in der Klinik? Ist der Bedarf da hoch?
Ja, es ist ein unglaublich hoher Bedarf. Also ich habe Vorlaufzeiten von mindestens 2 bis 3 Monate. Ich mache natürlich nicht jeden Tag die Sprechstunde, weil ich ja auch ganz normal als Fachärztin da noch angestellt bin und Operationen mache oder in der Ambulanz Patienten aufnehme, aufkläre, ambulante Eingriffe, was auch immer. Deshalb ist das auf 2 Tage beschränkt, ne? Und wir haben ja auch mehrere Sprechstunden, die alle über die Ambulanz laufen, die Onkologie und die Chefsprechstunde. Da müssen wir uns irgendwie reinsortieren und deshalb mache ich das 2-mal die Woche a 6 Stunden, aber durchgehend, ohne Pause. Das ist wirklich, das sind dann pro Tag so zwischen 8 und 12 Patienten,
mhm,
ne? Und da ist man danach dann auch wirklich satt. Ich will mal sagen, dann hat man Hunger, weil man zwischendurch nicht gegessen hat, weil halt viele da sind. Und es fällt halt auch schwer, diese Bedürftigkeit immer mehr nach hinten anzustellen, weil ich das einfach weiß, wie einen das quälen kann. Ne? Und in den Praxen haben die Niedergelassenen nicht die Zeit. Mhm. Die stehen ja unter unglaublichem Zeitdruck. Ne? Es werden immer weniger Ärzte und die arbeiten einfach nur die wichtigen Dinge ab. Vorsorge und so alles, was so regelmäßig kommt und Praxen schließen und das alles verteilt sich dann auf die noch übrigen, die können das nicht leisten.
Wie ist das denn, erstmal um überhaupt mal zu verstehen, was Harninkontinenz ist, ab wann spricht man denn von einer Inkontinenz? Also wann bin ich inkontinent?
Ja, inkontinent ist man, wenn man völlig unwillkürlich Urin verliert. Manche merken das, weil es gibt verschiedene Formen der Inkontinenz. Manche merken das, andere merken es erst, wenn sie nass sind, läuft das Bein runter zum Beispiel, ne? Und der eine ist pitschnass und der andere, der hat halt regelmäßig verteilt über den Tag immer so ein paar Tropfen in der Hose, ohne dass er das unterdrücken kann.
Und betrifft das Frauen und Männer gleichermaßen oder wie ist das verteilt?
Ich würde schon sagen, dass mehr Frauen sind in jedem Falle. Das hat unter anderem mit Bindegewebsbeschaffenheit, Schwangerschaft, Entbindungen zu tun, auch Geburtstraumata, wo bestimmte Überdehnungen im muskulären Beckenboden und Bänderbeckenbodenbereich stattfinden, auch Riss von anatomischen Strukturen, die für die Kontinenz wichtig sind, ne? Und Männer sind meistens inkontinent nach einer Operation, insbesondere nach einer Prostataentfernung, einer radikalen Prostatektomie bei Krebs. Prostatakrebs oder auch bei einer Zystektomie, wenn die eine Neoblase bekommen, also an Ort und Stelle aus Darm eine Blase, so dass der Kontinenzmechanismus weiter gebraucht wird. Oder eben hat es auch neurogene Ursachen. Parkinson-Patienten, MS-Patienten, das betrifft dann auch die Männer. Oder auch welche, die eine Prostatavergrößerung haben und eine sogenannte Überlaufblase haben. Das heißt, die verlieren Urin, können das auch nicht bremsen, immer nur kleine Mengen, aber auch immer über den ganzen Tag und haben eigentlich eine knackvolle Blase.
Mhm.
Ja, da hat die Blase kein Fitzelchen mehr Platz. Das, was dann von oben aus den Nieren nachkommt, läuft durch die Blase direkt raus.
Mhm.
Ja, das sind so unterschiedliche Formen. Es gibt ja, wie gesagt, diese Dranginkontinenz und die Belastungs- oder Stressinkontinenz. Und die Dranginkontinenz ist häufiger, hat auch unter anderem neurogene Ursachen. Und das ist halt sehr unterschiedlich, in welcher Situation dann Urin verloren wird. Ne?
Mhm.
Die neurogenen oder die Dranginkontinenz, die verlieren auch nachts im Schlaf, wachen dann plötzlich auf, haben Drang, können es nicht mehr halten.
Also man hat gar keine Chance, teilweise die Toilette aufzusuchen.
Genau so. Ne? Und die Belastungsinkontinenz, die können das schon steuern. Die gehen dann auch sehr oft auf Toilette und man denkt, oh, dann haben die eine Dranginkontinenz, wenn die so oft auf Toilette gehen. Ne? Aber nee, das machen die protektorisch, damit die eben nicht nass werden. Ne?
Oder auch Sport und Hüpfen und
genau.
So. Husten,
das zählt als Stress.
Das ist, okay.
Genau,
das,
Stressinkontinenz, Belastungsinkontinenz, Husten, Niesen, Springen,
das,
Aufrichten, aus dem Sitzen hoch aufrichten.
Das ist ja teilweise, wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich ein unglaublicher Leidensdruck, den manche Patienten da auch haben, der ja nicht nur für Schamgefühle sorgt, sondern manche haben ja wahrscheinlich auch mitunter einen sehr langen Leidensweg, bis sie sich überhaupt an einen Arzt wenden. Vergeht ja vielleicht manchmal viel Zeit. Wie erleben Sie die Leute, wenn sie zu Ihnen in die Sprechstunde kommen?
Ja, die setzen sich nieder und sagen, ach, jetzt habe ich endlich einen Termin.
Mhm. Ja.
Es sind viele dabei, die auch in den Vorträgen, die wir so halten, dabei waren und dann entsprechenden Rat gekriegt haben, wie sie bei uns einen Termin bekommen. Also es ist inzwischen wie in allen Arztpraxen sehr schwierig, telefonisch ranzukommen. Und wir haben aber eben auch die Internetseite und dann können die Mails schreiben. Ich gebe sogar zum Teil jetzt meine Arbeitsmailadresse raus, weil auch die Sekretärinnen völlig überlastet sind. Und ich kann immer mal so zwischen 2, 3 Patienten auch mal bei jemandem ganz schnell schriftlich reagieren. Da müssen die gar nicht unbedingt sofort kommen. Oder Patienten, die häufig wiederkommen, einfach zu einer Kontrolle, die müssen nicht wegen jeder Frage kommen. Die können dann einfach per E-Mail mir eine Mail schreiben und dann reagiere ich da sofort drauf. Also
okay.
Ich brauche mal 1, 2 Tage und dann habe ich da drauf reagiert, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin. Und wenn die einen Termin wollen, gebe ich den dann selber an die Sekretärin weiter.
Ja. Die, wie funktioniert die Blase denn eigentlich im Normalfall, wenn alles okay ist?
Also im Normalfall ist es so, dass so zwischen 300 und 600 Milliliter in die Blase reinpassen.
Mhm.
Wenn der Mensch am Tag so 2 Liter trinkt, was er sollte mindestens, dann sage ich mal, geht man normalerweise zwischen 3 und 5 Mal auf Toilette. Und wenn man vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal auf Toilette geht und nachts nichts trinkt, dann geht man nachts nicht auf Toilette.
Mhm.
Ne? Und normalerweise ist es so, man bekommt so einen leichten Harndrang und dann weiß man, oh ja, irgendwann demnächst muss ich mal. Aber man hat keine Panik dabei, weil man halt keine Angst hat, dass man es verliert, weil man nicht, weil man weiß, sondern weil das für einen normal ist, dass man es halten kann.
Ja.
Ja. Und dann irgendwann, wenn man merkt, es wird halt stärker, dann guckt man sich allmählich um. Aber man hat keinen Stress dadurch.
Mhm.
Ja. Und es gibt aber so viele Patienten, die haben einfach eine kleine Blase durch chronische Entzündung oder auch Voroperationen oder eben neurogen auch ganz oft. Und halt Patienten, die einen schlechten Verschlussmechanismus haben, wo der Sphinkter nicht mehr funktioniert, der Schließmuskel.
Mhm.
Ja.
Jetzt sagt die Deutsche Kontinenzgesellschaft, dass ungefähr, oder sie geht so ungefähr von 10 Millionen Deutschen aus, die unter Harninkontinenz leiden. Das sind ja schon recht viele.
Mindestens.
Vielleicht, mindestens wahrscheinlich.
Ja, es gibt immer eine hohe Dunkelziffer, ne?
Weil die Leute über ihre nassen Hosen gar nicht reden möchten,
so.
Ne?
Genau.
Betrifft das denn nur ältere Menschen oder gibt es auch junge Leute, die das haben?
Es gibt auch junge Leute. Ich habe auch Kinder. Ja, es gibt Kinder, die entweder noch nie trocken waren oder die wieder nass werden. Es gibt ja psychische Ursachen,
ja.
So wenn sich Eltern trennen oder was auch immer. Reifungsstörungen im Gehirn sind meistens die Ursache, dass dann auch noch 12-, 13-, 14-jährige Jungs kommen. Also es ist gehäuft dann bei Jungs. Oder es gibt auch eine sogenannte Giggle-Inkontinenz. Das ist, wenn die lachen, verlieren die Urin.
Ja.
Die können alles machen, aber beim Lachen verlieren die Urin.
Mhm.
Und das sind dann, wie gesagt, schon Kinder. Dann gibt es auch Jugendliche, die das haben. Oder ich habe auch Männer Anfang, Mitte 30, die sich halt schämen, wollen eine Partnerin haben, aber verlieren halt Urin. Mhm. Ne? Und die Masse der Patienten sind schon älter. Das ist so, sag mal, so ab 40 aufwärts.
Ja.
Ne? Ja, und ich habe auch eine Menge an MS-Patienten. Da ist es sehr wichtig.
Wenn die Leute jetzt zu Ihnen kommen, was machen Sie dann? Also Sie sagen, ich verliere Urin, egal ob jetzt ein paar Tröpfchen oder viel. Wie ist so der Ablauf? Wie diagnostiziert man das?
Ja, die kommen ins Sekretariat und bekommen erstmal so einen zweiseitigen Fragebogen, damit ich dann schon mal, bevor ich die überhaupt sehe, so ein bisschen wegweisend was habe. Und da frage ich zum Beispiel, was ist Ihr Hauptproblem? Was führt Sie hierher? Wie oft gehen Sie am Tag auf Toilette? Wie oft nachts? Verlieren Sie Urin? Spüren Sie den Harndrang oder läuft es einfach so weg? Wie ist der Harnstrahl? Durchgehend, unterbrochen, kräftig, schwach? Haben Sie ein Restharngefühl, also dass die Blase nicht leer wird? Welche Voroperationen haben Sie? Welche Medikamente nehmen Sie? Weil Medikamente spielen auch eine große Rolle mit bei der Inkontinenz. Und ist die Gebärmutter noch drin? Wie viele Geburten hatten Sie? Bei Männern hatten Sie eine Prostata-Operation, Harnröhrenoperation oder auch ganz wichtig Bandscheibenprobleme, weil die Blase über Zentren oder Nerven, die zum einen vom Gehirn her, da hat man ein Zentrum, dann im Stammmark hat man ein Zentrum und im Lendenwirbelsäulenbereich. Wenn da irgendwelche Störungen, irgendwelche Bandscheiben oder Spinalkanalstenose, was auf die Nerven drückt, hat das alles Einfluss auf die Blase. Ne? Oder auch Patienten, die eine Darmentfernung hatten wegen eines Tumors oder unten die Gebärmutter entfernen, wenn da sehr grob schlechtig vorgegangen wird, sag ich mal, dann werden Nerven geschädigt und dann können die vom Harnverhalt bis zur Inkontinenz alles haben.
Mhm.
Ne, deshalb ist es wichtig, auch die Voroperationen und so alles zu wissen. Dann frage ich nach dem Vorlagenverbrauch und so, dass ich erstmal so einen groben Überblick habe. Ne?
Mhm. Und welche Untersuchungen führen Sie dann durch?
Und an Untersuchungen Urin auf alle Fälle, klar. Mhm. Dann körperliche Untersuchungen, also Bauch abtasten, Genitale angucken, Flanken, ob die Flanken Schmerzen haben. Dann mache ich einen Ultraschall, gucke auch die Nieren, die Blase, ist Restharn in der Blase, hat die Blase irgendwelche Wandaussparungen, Tumore oder so, weil auch Raumforderungen in der Blase können eine Inkontinenz und eine Reizblase machen, die stören einfach die Blase. Ich vergleiche immer sehr gerne die Blase mit dem Auge.
Mhm.
Wenn ich was im Auge habe, muss ich zwinkern. Wenn ich in der Blase was habe, muss ich pinkeln.
Ja, okay.
Ja? Und ich sage zu den Leuten immer, denken Sie dran, wenn Sie was im Auge haben und es ist raus,
ja.
Sie sind nicht sofort ganz beschwerdefrei.
Mhm.
Das braucht Heilungsphase.
Ja.
Ne? Und so ist das in der Blase auch. Und ja, dann gucke ich mir bei den Frauen halt auch das Genitale an, weil das bei Frauen oft mit einer Senkung auch verbunden ist. Ne? Weil wenn es zu anatomischen Verschiebungen kommt, vergleiche ich dann auch wieder mit dem Auge. Wenn Ihnen jemand hier am Auge die ganze Zeit so am Auge so macht, dann fängt das irgendwann an zu brennen und Sie zwinkern.
Mhm.
Und wenn da unten jemand aus der normalen Lage die Blase herauszieht, meistens nämlich die Gebärmutter, die nach unten rutscht oder die Scheide, die durch die Überdehnung während der Geburt nicht wieder in den Ausgangszustand gegangen ist, dann zieht die Blase und die Harnröhre nach hinten und das stört die Blase. Ne?
Mhm.
Und dann kommt der Schließmuskelbereich von der Harnröhre, Blase-Harnröhre, außerhalb vom Beckenbodenbereich zu liegen. Und dann können die nicht mehr synchron miteinander wirken, sondern jeder einzeln. Und das ist nicht so effektiv. Und das ist auch der Grund, warum letztendlich bei der Therapie ein Beckenbodentraining gut greift, weil man dann das Ganze wieder, kriegt nicht jeder hin, aber wieder in den Normalbereich bringt und dann können die wieder zusammenwirken. Neben dem Muskeltraining an sich. Ne?
Beckenbodentraining ist ja auch was man nicht erst machen sollte, wenn man Beschwerden hat, sondern im Idealfall
genau.
Immer.
Spätestens nach der Schwangerschaft.
Oder spätestens. Jetzt haben Sie vielleicht einen kleinen Tipp, wie man das machen kann.
Mhm.
Also als Frau und ja auch als Mann. Viele wissen ja gar nicht, Männer haben ja auch einen Beckenboden.
Ja, sicher.
Das würde mich mal interessieren.
Ja, und wenn die Prostata raus ist, fehlt ja ein Stück von der Harnröhre und dann kommt der Schließmuskel auch woanders zu liegen. Ne?
Wie erklären Sie den männlichen Patienten?
Ich habe Modelle und Bilder.
Ja.
Ne? Und also, ich meine, das ist Training. Ne?
Mhm.
Das Training erkläre ich so. Also zum einen hatte ich mal eine gute Fortbildung. Sag ich denn, Sie könnten ein Beutelchen oder ein Stoffsäckchen nehmen, da Reis reinmachen und sich das genau zwischen Hodensack und Anus legen, also Darmausgang. Frauen entsprechen halt da im Scheidenbereich. Und da spürt man, wenn man drauf sitzt, einen Druck. Wenn man den Beckenboden nach oben zieht, ist dieser Druck weg. Wenn man nicht gerade ein Kilo Reis nimmt, ja. Also ich sag mal so, man nimmt so ungefähr eine Tischtennisball große Menge. Na, und so, dass es ein bisschen verteilt. Und dann setzt man sich drauf, spürt das dann. Und dann, wenn man richtig den Beckenboden nach oben zieht, macht das ja dann so. Ja, ist ja quasi dann wie ein Schirm über diesem Beutel. Und dann müsste dieser Druck weg sein. Das ist eine Methode. Die andere Methode, die wird meistens besser akzeptiert, weil viele wissen nicht, wie ziehe ich mein Beckenboden nach oben. Die lasse ich einen ungefähr handballgroßen Ball zwischen die oberen und Oberschenkel, also nah am Genitale, einklemmen und immer zusammendrücken. Das Ganze jeden Tag 20 Minuten. Das Wichtige ist wirklich jeden Tag.
Ne? Ist das effektiv, das Beckenbodentraining für jede Art von Harninkontinenz? Also ist ja, macht das Sinn ja, bei jedem Patienten?
Ja, auch ja, auf alle Fälle.
Wie effektiv auch, ist das? Also kann man damit schon?
Man kann, wenn man es wirklich jeden Tag macht, kann man eine 50-prozentige Besserung hinkriegen.
Echt? Und wie lange? Also wie lange muss ich?
20 Minuten am Tag.
Okay.
Ja, früh, Abend, egal. Sie können das im Liegen machen, den Ball einklemmen. Sie können es im Sitzen machen. Und das Schöne ist, Sie können was nebenher machen. Weil der Mensch ist ja an sich ablenkbar, faul, was weiß ich. Der Mensch reagiert immer besser, wenn er ein Medium hat. Ne? Mhm. Und wenn man den Ball zwischen den Beinen hat, kann man sogar nebenher lesen, Fernsehen gucken oder irgendwas machen. Man macht das automatisch weiter, weil man ja da was hat. Ja, man wird durch den Ball erinnert. Ja. Und dann verschreibe ich natürlich auch Beckenbodentraining, weil es gibt auch da Spezialisten oben im ambulanten Reha-Zentrum. Und ich kann auch sehr gut beim Ultraschall den Frauen das erklären. Da kann ich mit dem Ultraschallkopf einfach zeigen, wann spannt sie an, wann presst sie. Und dieses Gefühl, wenn die das einmal in sich haben, dann machen die das auch ganz gut.
Ja. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn? Also wenn jemand Harninkontinent ist?
Das richtet sich natürlich so ein bisschen nach der Form der Harninkontinenz. Das Beckenbodentraining ist immer die Basistherapie. Gewichtsabnahme bringt auch eine Menge. 5 Kilo merken die Leute schon. Wird aber natürlich nicht gern angenommen. Ist auch schwer.
Ja.
Und dann als nächstes setzt man die medikamentöse Therapie ein. Das heißt, bei einer Dranginkontinenz gibt es Medikamente, die die Blase unsensibler machen. Ich sage, da gibt es eine Schlaftablette für ihre Blase, die merkt dann nicht so schnell, dass er voll wird. Und das hat den Effekt, dass die seltener zur Toilette müssen und dass die dieses Dranggefühl total abgedämpft haben. Und die erste Stufe dieser Therapie sind Tabletten verschiedener Art, also so diese Anticholinergika, zum Beispiel Spasmex, Emsalex. Und dann gibt es eins seit, ich würde sagen, ungefähr 5 Jahren, das Betmiga. Hat den gleichen Effekt letztlich, dass es den Blasenmuskel und die Oberfläche unsensibel macht und den Muskel lockerer macht. Auch das Fassungsvermögen der Blase vergrößert. Kann man auch kombiniert zusammengeben, wenn halt das eine nicht reicht. Und wenn das gar nichts bringt, dann Botox. Das ist ein sehr, sehr gutes, potentes Mittel, womit ich wirklich gute Erfahrungen bei den Patienten habe. Die sind unglaublich dankbar. Die sind bis hin zur Kontinenz bis zu einem Jahr lang. Und dann wiederholt man das, wenn es nötig ist. Meistens ist es nötig. Und ein Jahr ist eigentlich schon eine lange Wirkungszeit. Ne? Es gibt aber auch noch Verfahren wie zum Beispiel die sakrale Neuromodulation, das mache ich bei uns nicht. Da schicke ich die Leute nach Herne zu dem Professor von Ophoven in die Neurourologie, weil die machen das da regelmäßig. Da werden Sonden im Sakralmark gesetzt, die Stimulation abgeben in Bereiche, wo auch die Nerven für die Blase mit wirken.
Und da sind wir aber schon im Bereich OP, ne?
Das ist schon OP, genau. Botox ist auch schon OP.
Ist auch schon
ja,
OP.
Ja, genau.
Was führen Sie noch für Operationen im Jungstillenkrankenhaus durch?
Ich mache bei den Frauen Botox einmal und dann die Bänder, ne? Diese spannungsfreien Schlingen, die man unter die Harnröhre legt. Das ist ein Eingriff von 15 bis 20 Minuten. Da bildet ein Band quasi ein Widerlager für die Harnröhre. Die Harnröhre bewegt sich bei belastungsinkontinenten Patienten in der Regel nach hinten weg. Ne, durch dieses Weg geht die wieder aus dieser Kontinenzebene heraus, aus Beckenbodenebene. Und wenn ich da einfach ein Band unterlege, was nicht wirklich elastisch ist, dann drückt sich die Harnröhre selber gegen das Band zu. Also es ist ganz wichtig, dass das Band nicht so straff liegt, dass es die Harnröhre zudrückt, weil dann geht die irgendwann kaputt, weil die an der Stelle nicht durchblutet wird, sondern das liegt spannungsfrei unter der Harnröhre. Und beim Husten und Anstrengung geht die Harnröhre gegen das Band und drückt sich selber zu.
Machen Ihnen Patienten auch schon mal kreative Therapievorschläge?
Ja, Männer meistens. Ob es nicht irgendwie größere Wäscheklammern gibt oder man so, nicht einfach zuspinden kann.
Okay. Genau. Was sagen Sie dazu?
Gibt es ja oder gab es ja auch. Ja. Ich meine, es gibt ja auch in der Urologie die Penisklemme, die wir allerdings nicht dazu verwenden, die Leute kontinent zu halten, sondern die wir nehmen, um die lokale Betäubung in Form eines Gels, was in die Harnröhre gespritzt wird, in der Harnröhre zu halten, kommt danach diese Klemme drauf, damit das einwirken kann. Ne? Und ich kenne es von vor Jahrzehnten noch, da gab es immer mal wieder einen Mann, der sowas hatte, so eine Penisklemme, aber das ist nicht so gut, das stranguliert halt, ne? Und kann durchaus auch zu Stenosen, also Verengungen in der Harnröhre führen. Ja, dann empfehle ich den Männern lieber, wenn sie jetzt keine größere OP wollen, weil für einen Mann gibt's auch ein Band, ne, das zum Beispiel das Advance-Band, das mache ich in der Klinik. Oder wenn die eine schwergradige Inkontinenz haben, den Schließmuskel, den künstlichen, den baue ich da auch ein. Wenn die das nicht möchten, dann lege ich den mitunter auch einfach nur einen Bauchkatheter. Mhm. Ja, gerade wenn die schon sehr alt sind, großes OP-Risiko haben und so. Und ein Großteil der Leute ist damit trocken. Das ist ja eine Dauerableitung.
Ne? Und wahrscheinlich unglaublich. Und unglaublicher Gewinn an Lebensqualität.
Ja, sicher. Ne? Ja, die kriegen dann Beinbeutel mit Klettverschluss. Wenn die eine Hose anhaben, sieht man nicht. Und also, ja.
Wie sind Sie eigentlich in die Urologie gekommen? Sie waren ja mal Krankenschwester.
Ja, genau. wie ich überhaupt in die Medizin gekommen bin. Eigentlich wollte ich Landschaftsarchitektur studieren, aber ich bin damals noch in der DDR groß geworden und durfte dann nicht studieren, weil mein Vater Pfarrer war und wir politisch nicht so ganz systemtreu waren. Und da hatte ich zum Glück eine Freundin, die hat mich in ein kirchliches Krankenhaus gelotst, hat gesagt, mach mal Praktikum bei uns. Und das hat mir gefallen. Also bei uns ist niemand in der Familie medizinisch irgendwie und deshalb hatte ich da auch gar keine Idee von. Und dann habe ich das gemacht und es hat mir gefallen, habe ich die Ausbildung gemacht und am Ende dachte ich, ach, irgendwas könntest du doch machen, reicht jetzt noch nicht so. Und habe aber eher so an Intensivschwester und so gedacht. Ne? Und da war ein guter Freund von mir, der hat sich damals, da war inzwischen die Wende, für Zivildienst, hat er im Zivildienst da gearbeitet, der hat dann sich für Medizin beworben. Und er hat gesagt, oh, gib mal, was machst du? Medizin? Gib mal her die Zettel, ich kopiere mir die einfach mal. Und habe mich beworben und hat dann nach 3 Wochen die Zusage.
Aha.
Und dann ging mir aber die Muffe. Ja. Da habe ich nach einem Vierteljahr wieder aufgehört und das erstmal alles überlegt, ob ich das wirklich will. Weil ich hatte eigentlich nicht an Studium gedacht. Ne?
Ja.
Das war mir zu anspruchsvoll oder ich habe es mir nicht zugetraut, sagen wir so. Ja, naja, aber ich habe das dann gemacht. Es war eine Qual. Ich würde dieses Studium nie wieder machen, den Beruf jederzeit.
Das Gute ist, das müssen Sie nicht.
Genau, weil den Beruf mache ich wirklich sehr gerne.
Warum eigentlich? Also was macht die Urologie für Sie aus? Was ist das Spannende? Ist das eine Männerdomäne eigentlich?
Gewesen. Ja, also schon allein bei uns in der Abteilung sind, glaube ich, 5 Frauen. Ne? Und als ich angefangen habe, sagte man, sind so maximal 20%. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt 50, nach 50 vielleicht nicht, aber unsere Männer sagen schon immer, es müssen mehr Männer hierher.
Ja, okay.
Ich glaube, die sind manchmal durch die Frauen genervt. Ja, also ich habe immer sehr gerne mit Männern zusammengearbeitet, es war unkomplizierter, nicht so ein Gezicke. Und auch als Patienten einfacher zu handeln. Ja, ich habe ja als Krankenschwester auch auf einer Gyn mal gearbeitet und oh, das war nicht so meins. Und ja, Frauen waren immer anstrengend. Ja, und Männer waren eher dankbar. Also so wie die Ehemänner zu Hause meistens mi, ist das in der Klinik nicht. Die sind einfach nur dankbar, dass jemand, das ist so meine Erfahrung.
Und ist es auch das, was Sie an der Urologie so faszinierend finden oder über die Patienten hinaus?
Auch. Also ich finde, die Urologie ist ein sehr gut überschaubares Fach. Von den Krankheitsbildern her, ne? Und ein sehr logisches Fach. Also ich sage immer zu Patienten, die mich fragen, wieso sind Sie als Frau Urologin? Dann sage ich immer, wissen Sie, wenn ich bin ein sehr praktischer Mensch, ich habe selber zu Hause Haus und mache da Friemel, ne? Und dann sage ich immer, wenn ich nicht so gern die mit den Menschen arbeiten würde, dann wäre ich wahrscheinlich Klempner geworden.
Ja, es ist eine Art Klempnerei, ne? Genau. Wenn das undicht ist.
Ja, ja. Ja, man weiß halt, also ich sag mal so, wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt, weiß ich in der Regel nach 5 Minuten, was er hat, spätestens. Ne? Mhm. Hat er da und da Schmerzen, halte ich Ultraschallkopf drauf, sehe was, weiß dann, ah, Stein, gebe ich das, umarmt er mich. So, sag ich mal ganz kurz.
Ja.
Ja. Oder mit Blutung, dann lege ich Katheter. Wenn Handverhalt ist, Katheter, auch da werden sie umarmt. Das, man ist schnell an seinem Ziel.
Mhm.
Na? Und es ist eine schöne Mischung aus wirklich heilbaren Dingen und den Krebserkrankungen, die ja leider immer mehr zunehmen. Ne? Aber man hat halt immer auch noch die, in Anführungsstrichen, guten Sachen, die dankbar sind.
Also einen schnellen Effekt, also ja, die Leute bekommen einfach Lebensqualität zurück.
Ja, genau.
Und sie kriegen direkt das Feedback.
Genau.
Ja, das kann man nachvollziehen.
Und mit entsprechend Fingerspitzengefühl, ich mache bis heute auch einen Katheterwechsel gerne, weil für mich ist das ein Anspruch, das möglichst schmerzfrei zu machen.
Mhm.
Komplikationslos, schmerzfrei, dass die Leute nicht noch mehr leiden, weil da habe ich noch einen gewissen Idealismus, deswegen bin ich Ärztin geworden, weil ich mitgekriegt habe, dass ich einen guten Draht zu den Patienten habe und dass ich halt manuell auch ganz geschickt bin.
Mhm.
Und das ist eigentlich eine schöne Kombination. Das ist für die Patienten schön und für einen selber auch unheimlich befriedigend.
Sie haben uns heute eine Karikatur mitgebracht von einem Patienten, haben Sie die bekommen. Können Sie kurz die Geschichte dazu erzählen?
Ja, das ist ein sogenannter Botox-Patient, also der einen unheimlichen Leidensdruck hat. Zustand nach einer Prostata-Entfernung, Bestrahlung. Durch die Prostata-Entfernung schon eine Inkontinenz in Form einer Belastungsinkontinenz, weil eben Schließmuskel nicht mehr so gut funktioniert, durch die Bestrahlung dann zusätzlich Reizblase, kleine Blase und läuft immer aus und ist aber so gerne unterwegs, ne, auch Ausstellungen und sowas, sonst würde er ja sowas nicht machen. Und dann war der in der Sprechstunde und da habe ich gesagt, ja, sie haben halt diese Mischung, ein Schließmuskel kommt für sie nicht mehr in Frage, weil das ist da alles so zerstrahlt, der hatte auch schon mehrfach OPs dann noch wegen Engen, die durch die Bestrahlung dann entstanden sind, Schließmuskel können wir nicht mehr machen, man könnte ein Urinalkondom drauf machen, aber Penis zu kurz. Das ist ein Kondom, was klebt und dann an den Beutel angeschlossen ist. Katheter wollte er natürlich nicht, kann man auch verstehen, macht ja auch Reiz, Infekte und so. Und dann habe ich gesagt, wir probieren mal Botox. Ne? Und dann haben wir den Botox rein und der sagt, oh, ich gehe nur noch die Hälfte auf Toilette. Ich brauche nur noch 3-4 Vorlagen am Tag. Ich habe es einfach unter Kontrolle.
Mhm.
Ich bin nicht trocken, aber ich habe es unter Kontrolle. Und dann kam er, so 4 bis 6 Wochen nach der Botox-Therapie kontrolliere ich gerne dann in der Sprechstunde die Leute. Die kommen ja stationär, ne, zur OP. Und dann kam er und hatte so einen großen Pappbriefumschlag und habe gesagt, oh, kriege ich ein Geschenk? Und er sagte, nein, das sind Röntgenbilder. Oh. Und als wir dann fertig waren und er so begeistert war, sagt er, gucken Sie mal, das ist doch für Sie. Und dann hat er dieses Bild ausgepackt und habe ich mich unheimlich gefreut. Und ich fand es unglaublich schön, dass er, obwohl er nicht trocken ist, ja, der ist nicht trocken, der ist auch nicht schmerzfrei, so dankbar ist, dass ihm wenigstens ein bisschen geholfen wurde. Ja. Und es ist so bedauerlich, dass das heutzutage tendenziell immer mehr dahin geht, dass solche Leute halt hinten runterfallen. Ja, weil sich halt natürlich erst um die Krebspatienten gekümmert wird und ja, da wo es wirklich ums Leben geht, nicht um Lebensqualität, sondern ums Leben, ne? Bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig, wenn zu wenig
Ärzte da sind. Ich denke, man kann festhalten bei dem, was wir jetzt alles erfahren haben, dass der Gang zum Arzt, auch wenn er nicht leicht fällt, und hinausgezögert wäre, dass er sich auf jeden Fall lohnt und dass es wirklich vielfältige Therapiemöglichkeiten gibt, um die Lebensqualität zu verbessern und vielleicht sogar auch die Harninkontinenz zu heilen. Wer sich weiter informieren möchte über das Thema und über die Urologie, der kann das auf unserer Webseite tun, unter www.jung-stilling.de/urologie. Dort finden Sie auch alle Kontaktdaten, also die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, falls Sie einen Termin vereinbaren wollen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Winter. Es war richtig schön mit Ihnen und spannend. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß.
Für mich auch, ja.
Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir kommen nochmal zusammen.
Ja, vielen Dank.
Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.